Warum habe ich in Datapods investiert? Was ist eigentlich der Hintergrund oder der Mehrwert von dem Produkt? Und wie teilt sich das vielleicht auch auf den Endkunden und auf den Advertiser auf? Das sind alles Fragen, die ich in der heutigen Folge beantworte. Eine Sonderfolge, weil ich sonst nie so offen über meine Angel-Investments spreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt, vielleicht ein bisschen aufgeregt, der liebe David. Hi David.
Hi Jonas.
Vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen einleiten, und es wird ja heute die Folge sein, eine besondere Folge, weil ich hätte, glaube ich, noch keine Folge mit einer Firma, wo ich ein Angel Investment gemacht habe. Vielleicht kann man auch gleich sozusagen so die Katze aus dem Sack lassen, und das ist ja bei euch der Fall. Und darüber soll es, glaube ich, heute auch in der Folge gehen. Nämlich mal darüber zu erzählen, was ist das eine Firma? Ich kann dann ja auch von meiner Seite ein bisschen sagen, worum ich investiert habe. Und wir können mal gucken, wie wir euch positionieren oder worum wir euch so positionieren. Aber David, starte doch mal. Wer bist du? Was machst du? Vielleicht erzählst du was über das Gründerteam und dann auch ein bisschen was, wer ihr seid als Firma.
Ja, sehr gerne. Genau, also ich bin David, ich bin der CEO und Co-Founder oder einer der vier Co-Founder von Datapods. Wir sind ein Startup, wir sind letztes Jahr gestartet mit einem vierer Gründerteam. Ich bringe so ein bisschen eher die, ich würde sagen, BWL-Sicht auf die Dinge. Ich habe klassisch BWL studiert, habe danach auch im Consulting BI-Themen gemacht. Also so ganz klassisch Data Analytics ist so mein Steckenpferd. Habe noch drei Mitgründer, die vor allen Dingen auf der technischen Seite und auf der juristischen Seite auch unterwegs sind. Das heißt, das ist so das Team, und was wir bei Datapods eigentlich machen, ist Data Analytics basierend auf den Daten von Big Tech, also tatsächlich basierend auf den Daten hinter den Walled Gardens.
Ja. Der Claim, Daten sind das neue Gold oder Öl, ist ja da sozusagen passend, und was viel passender ist, ist unter dem Aspekt, vielleicht können wir es auch ein bisschen so frame, Digital Act, das Thema, welche Plattform erheben eigentlich welche Daten? Und wer weiß eigentlich was über mich? Und dafür habt ihr, wenn wir es jetzt mal B2B und B2C-seitig ein bisschen trennen wollen, ja bereits eine D2C-Lösung.
Genau. Und zwar, was wir eigentlich entwickelt haben, ist eine Art Data Wallet für Endnutzer, also tatsächlich für den Endkonsumenten, der einen Google-Account hat, einen Apple-Account, einen TikTok-Account. Der lädt sich unsere App runter, ganz normal im App Store oder Play Store, verbindet dann diese Accounts mit uns und gibt uns quasi bei dieser Verbindung das Recht, dass wir die Daten, die bei diesen Plattformen liegen, einmal ziehen dürfen. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wie ähnlich wie wenn man zum Beispiel bei Netflix einen Login mit Google macht oder so, oder bei irgendeiner anderen Plattform, loggt man sich auch einmal mit Google bei uns ein, gibt uns dann einmal diese Permission, und dann können wir tatsächlich die Daten ziehen, auch auf Nutzerebene, also pro Nutzer und cross-referenzierbar auch mit anderen Sources. Also wir haben dann Google gemerged mit Amazon, gemerged mit TikTok und dann das tiefste Datenset, was man kriegen kann.
Ja, weil das die Daten sind, also wenn man sozusagen bei der DSGVO spricht, ich bin jetzt kein Jurist, aber dieses Recht aus Auskunft, also die Information, welche Daten wo liegen, und das auf die granularste Ebene, die es eben gibt. Vorstellen kann man sich das beim Browserverlauf wirklich, nach was wird eben gesucht, welche Seiten werden dann auch aufgerufen und wie navigiert man auf der Seite? Also welche URLs werden danach eben aufgerufen oder werden übergeben? Und wenn du uns einmal mitnimmst, welche Plattformen sind alle angeschlossen gerade?
Gerade angeschlossen ist Google, TikTok, Apple, genau, das sind die drei, die gerade angeschlossen sind. Meta kommt jetzt demnächst, da ist Instagram und Facebook dabei. Ja. Und Amazon kommt jetzt auch demnächst, was super spannend ist für alle möglichen E-Commerce-Daten, die ganzen Transactions, also was ist in den Cards, zu welchen Preisen, was wird zusammengekauft.
Das ist noch ein Schritt zurück. Ich glaube, das ist ja noch nicht der Case. Ja, erstmal bei D2C. Das heißt aber, ihr habt ja nicht nur Google, also Google Chrome, sondern auch theoretisch Gmail.
Genau, was wir haben, ist vor allen Dingen die Browser-History, also Google Chrome. Ja. Die Google Search haben wir und den Browserverlauf. Also wir sehen genau, was wurde gesucht. Auch wenn dann zum Beispiel ein Ad dort geklickt wurde, sehen wir das auch. Und natürlich, was im Browser auch dann passiert. Also was wurde da auf der einzelnen Seite sich angeguckt, für wie lange, das haben wir alles. Was auch spannend ist, ist YouTube natürlich. Welche Videos werden da geguckt, was wird geliked, kommentiert, das alles. Standortdaten theoretisch, Google schneidet auch auf Standortdaten mit. Entweder über Google Maps oder auch wenn man sich wenn man zum Beispiel ein WLAN connectet, dann schneidet Google das auch immer mit, über die IP-Adresse quasi den groben Standort.
Ja. Kennt man so ein bisschen über die, wenn man Google Maps reingibt, gibt es ja irgendwo so eine versteckte Option, wo man, also es ist nicht so maximal öffentlich, wo man sozusagen sieht, wo man eigentlich im letzten Jahr war.
Genau, die Timeline quasi bei Google Maps, genau. Ja. Und dann bei TikTok natürlich die ganzen Videos, die gesehen wurden, auch was da geliked wurde, kommentiert wurde, das ist dabei. Und bei Apple ist ein bisschen weniger, da ist es wirklich nur installierte Apps und vor allen Dingen, was im App Store passiert. Das haben wir bei Google natürlich auch, also was wird im Play Store gesucht und dann auch runtergeladen, das haben wir auch alles, ja.
Ja, verstanden. Wenn man ein bisschen weiterdenkt, die Konsumenten haben ja, glaube ich, oft das Problem, dass, und meine Folge oder meine Frage zielt ja auch oft darauf hinaus, dieses, was machst du nun privat mit Daten, kommt ja oft die Antwort meiner Gäste, ich bin sehr restriktiv, ich achte darauf, wo meine Daten reingebe. Und die Antwort oder der Hintergrund ist ja ein bisschen eigentlich völlige Intransparenz über die eigenen Daten zu haben. Und das wollt ihr oder löst ihr ja eigentlich. In den Gesprächen, wo wir miteinander gesprochen haben, war so ein bisschen das Spotify-Wrap-Up oder das Daten-Wrap-Up des Jahres. Also wer hat eigentlich welche Daten? Was habt ihr wo, über welchen Kanal gemacht? Könntet ihr dann eigentlich anbieten?
Genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Besondere vielleicht bei uns, dass die Transparenz da im Vordergrund steht. Es wird nicht im Hintergrund was gesammelt, ohne dass der Nutzer davon was mitbekommt, sondern es ist quasi...
Absichtlich eingewilligt, ne? Also
genau, es wird eingewilligt und dann sieht der Nutzer auch, was gesammelt wurde und hat quasi diesen Überblick und kann danach sich entscheiden, okay, möchte ich das teilen oder möchte ich das nicht teilen? Quasi im Datenmarktplatz dann im zweiten Schritt. Das ist auch so ein Stück weit die Besonderheit bei uns und auch das Alleinstellungsmerkmal dann am Ende des Tages im Vergleich zu anderen Lösungen, die auch Daten sammeln am Ende über Nutzer, ja.
Ja. Und das Empowerment und also die Möglichkeit ist sozusagen die komplette Kontrolle und Transparenz über die Daten zu haben und dann selber, wie du sagst, zu entscheiden, okay, wo möchte ich die Daten geben? Darf jemand anders was mit den Daten machen? Ich glaube, das ist eine gute Überleitung, David, zu dem B2B-Produkt.
Ja, ganz kurz nur vielleicht. Auf der Website haben wir auch, wir haben diesen Bankvergleich immer ein Stück weit, also ein Konto für die Daten, ähnlich wie das Bankkonto. Das ist auch der Slogan auf der Website, ist ein Konto wie ein Bankkonto für deine Daten, in deinen Händen zu haben. Also Kontrolle über die eigenen Daten, ähnlich wie man das irgendwie von der Bank kennt mit seinem Geld. Genau.
Ja. Wenn man das jetzt sich bisschen B2B-seitig anschaut, ist ja auch wieder, kommen wir wieder aus dem Thema Daten ist das neue Gold oder Öl und die Herausforderung, wie kann ich das eigentlich spielen? Auf der anderen Seite sind in den Unternehmen, wo ich jetzt auch gearbeitet habe, oft Unternehmen Advertiser. Also es fehlt Transparenz darüber, wo kann ich wie Werbung schalten, aber wer ist überhaupt mein Nutzer und wie verhält er sich eigentlich auf den Webseiten oder im World Wide Web, bevor er auf die eigene Webseite kommt, wo ich ihn mit Google Analytics oder mit einem anderen Tool messen kann. Und zusätzlich dazu gibt es natürlich so Sachen wie, früher hat man Marktforschung gesagt, jetzt gibt es fancyere Begriffe, aber sozusagen Panels, die man eben nutzen kann, um Daten zu bekommen. Also das ganze Thema, es ist nicht zwangsweise unabhängig. Du hast keine valide Sicht auf Konsum und Mediendaten, jetzt mal ganz provokativ formuliert Und das ist das, was ihr dann ja auch löst.
Genau. Ich glaube, das passt fast eigentlich perfekt zusammen. Ich glaube, auf der eigenen Website Google Analytics oder eine ähnliche Lösung wird mittlerweile schon gut benutzt, um zum Beispiel nachzuvollziehen, welche Nutzer gucken sich was an, was wird ins Cart gelegt, wie habe ich dann die Conversions, Cart Abandonment oder converten die Leute dann im Checkout. Das alles schon, das gibt's ja alles schon und auch alles, glaube ich, mittlerweile Standard, kann man sagen. Was spannend ist eigentlich, was passiert davor, also was habe ich top of funnel und was habe ich vor allen Dingen auch auf den Marktplätzen. Weil da gehen die Nutzer mittlerweile ja hin, muss man ganz klar sagen. Also die Leute gehen eher auf das Zalando oder das Amazon, gucken sich dort die Produkte an oder sind bei Idealo zum Beispiel bei einem Preisvergleich und nutzen das quasi als Discovery oder eben Social Media. Ja, das ist natürlich die andere Option. Und das haben wir natürlich dann in der User Journey drin.
Ja. Der Business Value, wenn man sozusagen im Sprech bleiben will, ist die Aggregation der bereitwillig geteilten Daten auf Basis des Nutzers, also die First-Party-Daten werden geteilt, die könnt ihr aggregieren, dadurch entsteht eigentlich ein repräsentatives Panel, wenn man sich jetzt eure Nutzungszahlen und die, wo ihr hinkommen wollt und man die mal mit vergleicht mit den klassischen Panels, sieht man, dass man da ganz schnell gut ähnliche Profile bekommt. Das Weitere ist irgendwie, ihr habt Cross-Plattform-Nutzungsdaten, das ist das spannende Thema, ihr habt Browsing-Daten, ihr habt Streaming-Daten, ihr habt Shopping-Daten, also ihr seid nochmal viel, viel umfangreicher und da werden ja noch weitere Plattformen angeschlossen. Und dann natürlich das Thema, habe ich ja heute ein bisschen auf der Demexpo sprechen können, das Thema Transparency, also validiert und unabhängig jetzt von Plattformen, Manipulationen oder sonstigen Themen, ist es eigentlich ein spannender Case, der eben vorherrscht. Ja.
Absolut, ja. Das sehen wir auch. Also gerade im Vergleich zu Panels, diese Size, auf die man sich da verlässt, ich glaube, die haben wir auch. Also gerade im Vergleich zur klassischen Marktforschung. Und unser Claim ist auch ein Stück weit, ich glaube, man kann keine 20 oder 30 Fragen stellen, die deine Browser-History nicht auch beantworten könnte. Und wahrscheinlich auch viel, viel genauer beantworten könnte und viel ehrlicher als die eigentlichen Fragen, die dann gestellt werden. Das heißt, das ist auf jeden Fall was, sag ich mal, wo wir eher den Trend auch Richtung Big Data sehen. Und da ist dann vor allen Dingen auch Data the New Oil. Ich glaube, das passt auch sehr gut, ja.
Ja. Dem Nutzer gegenüber ist eigentlich dieses Trust and Fairness Thema spannend. Also, wer teilt eigentlich was? Wer teilen darf, profitiert auch. Ihr monetarisiert das jetzt sozusagen auch dem Nutzer gegenüber. Auch der kriegt was zurück oder die Nutzerin.
Genau, also zum einen der Nutzer bekommt was, wenn seine Daten geteilt werden. Also wenn man da die Permissions setzt und je nachdem, auf welche Quellen man anbindet, bekommt man unterschiedlich viel. Das ist auch inspiriert von zum Beispiel Umfrage-Apps, wo man ja auch für eine Umfrage dann was bekommt als Nutzer am Ende des Tages. Und zusätzlich haben wir auch für den Nutzer nochmal gewisse, ich sag mal, ja, Datensicherheits- oder auch vor allem Daten-Privacy-Produkte. Wir haben zum Beispiel ein Paid-Produkt auch für den Nutzer, wo man die Daten von Datenhändlern löschen lassen kann. Also mit so auch DSGVO-Rechte quasi, dass man von Data-Brokern seine Daten löschen lässt. Problem ist da in der Regel, der Nutzer kennt die gar nicht, die einzelnen Data-Broker. Und da schaffen wir dann auch so ein bisschen Transparenz, zeigen einmal an, welche Unternehmen sind das überhaupt, die zum Beispiel von europäischen Nutzern Daten hätten. Und dann kann man auch da quasi, oder wir sprechen die dann für den Nutzer an und sagen, lösch das bitte. Weil der Nutzer vorhin gesagt hat, er will das nicht mehr.
Dadurch werden ja Marken eigentlich noch viel spannender, weil du natürlich, ich könnte als Nutzer jetzt Marke A sagen, ihr dürft meine Daten haben, Marke B gegenüber aber sagen, mit euch komme ich nicht zurecht, bitte löscht alle meine Daten, die eigentlich vorhanden sind.
Ja, theoretisch, also das ist auch unser Ziel, quasi diese Autonomie eigentlich des Nutzers zu haben, dass man über seine Daten selber verfügen kann und das wäre dann, glaube ich, auch die Zielvorstellung bei uns. Aktuell so kleinteilig sind wir noch nicht, aber dass man dann sagen kann, was finde ich eigentlich gut, was finde ich eigentlich schlecht. Vielleicht spende ich auch meine Daten für gewisse Forschungszwecke, wenn ich dann sage, das unterstütze ich. Das ist auf jeden Fall was sage ich mal erstmal, natürlich muss man dafür erstmal die Infrastruktur bereitstellen. Es gibt da schon teilweise, rechtlich gibt es da schon das Groundwork, aber vor allen Dingen auf der technischen Seite kommt das jetzt alles so langsam. Und dadurch wird das auch für den Nutzer viel einfacher, das alles umzusetzen.
Ja. Also die Claims, die ich gerade oft höre, da gibt's ja einige Anbieter, die auf den Markt kommen, ist so ein bisschen die Weite übers Konsumverhalten, aber oft aus vielleicht einer Kreditkarte, Bankverhalten oder Co. Und ihr habt ja die Wahrheit über Konsum und Verhalten direkt aus dem Nutzeraccount vor und nach dem Kauf. Ist ja also nochmal den ganz, wir sprechen ja immer von der Customer Journey, natürlich jetzt stark auf dem Online-Bereich. Muss man sich mal perspektivisch überlegen, wie man dann Offline-Daten reinkriegt. Aber das ist der Benefit, den ihr bringt. Oder das User-Versprechen dem Kunden, der vielleicht Werbetreibender ist oder dem der Panel-Daten haben will. Ne?
Absolut. Also zum Beispiel ein Klarna oder andere Payment-Provider, das ist natürlich auch Online-Daten, ein PayPal, aber immer erst nachdem schon was gekauft wurde, nachdem schon converted wurde. Und eigentlich diesen Intent zu sehen und zu sehen, wie ist die Discovery, was sind die Segmente auch am Ende des Tages, die da reinkommen. Also kommen die Leute über Instagram-Ads rein, nachdem sie was gesehen haben, oder kommen die Leute über TikTok rein, nachdem sie ein Review gesehen haben von dem Produkt, oder über zum Beispiel eine Plattform wie Amazon. Das ist ja gerade spannend. Und da dann eben das Produkt so zu positionieren, dass es dann eben besser konvertiert und dass es eben genau die Nutzer auch dann erreicht, die in dem Moment dann auch auf die Website gehen würden oder sich dafür interessieren und nicht erst man danach sagen kann, ah, hier haben wir eigentlich Nutzer verpasst oder hier haben diese Nutzer schon konvertiert zu der Konkurrenz oder eben zu was anderem.
Ja, also Cross-Channel Customer Journeys, eigentlich vom jetzt TikTok oder YouTube View bis hin zum Kauf. Da habe ich gleich noch ein spannendes Thema. Oder die Retail Insights sozusagen, welches Produkt wird eigentlich auf einem Marktplatz gesucht oder gekauft versus was passiert eigentlich auf der eigenen Brand-Webseite, was ja für viele spannend ist, ne, das zu sehen. Oder dieses Media Measurement am Ende, ne, welche Plattformen treiben vielleicht eher die Sichtbarkeit und welche treiben den Kauf.
Ja, absolut. Das ist ja, also nicht unbedingt immer dasselbe. Ich habe viel Exposure vielleicht auf einer Plattform, aber dafür weniger von den Conversions und umgekehrt. Also das alles in einer User Journey zu haben, ist, das ist spannend dann für Brands, absolut.
Ja. Werbung. Werbung in eigener Sache. Wir suchen aktuell weitere Sponsoren für meinen Podcast. Habt ihr also Interesse, genau an der Stelle, wo ihr mich jetzt hört, euch zu hören, dann meldet euch gerne per LinkedIn bei mir als Person und ihr werdet dann entweder mit mir oder mit dem Team über die weiteren Details sprechen. Werbung Ende. Was ist so euer Ziel für die nächsten Monate?
Aktuell sind wir sehr stark im Nutzerwachstum, einfach um noch mehr statistische Signifikanz zu haben für die unterschiedlichsten Use Cases. Wenn es dann sehr nischig wird oder wenn man sehr, sehr stark Nutzer schon vorfiltern will, also wenn man sagen will, ich will nur eine ganz bestimmte Altersgruppe, dieses Geschlecht, die dann zum Beispiel diese Websites schon mal besucht haben, dann setze ich natürlich so viele Filter, dass es dann immer eng wird. Da sind wir aktuell hinterher. Und sonst auf B2B-Seite, also das ist einmal so ein bisschen, würde ich sagen, die B2C-Seite. Auf B2B-Seite würde ich sagen, exploren wir zusätzlich zu dem ganzen Customer Journey und auch Analytics-Part. Das passt auch gut zur Demexco, wo wir heute waren. Auch ein Stück weit Advertising, Lookalike-Audiences zum Beispiel zu bilden auf den Usern, die wir dann haben. Ob das spannend ist für Brands dann zu sehen, okay, ich könnte auf diesen Nutzern eigentlich, könnt ihr jetzt bei Meta reintun und dann Lookalike-Audiences auf diesen Nutzern bauen, wenn ich dann sage, ich habe da einige hundert, die super passen, wo man genau referenzieren kann, das sind tatsächlich Leute, die converted haben und das sind die Leute auch, die ich in dieser Zielgruppe habe, also auch in dem Alterssegment etc. Dann habe ich nicht nur die Blackbox, dass ich quasi sage, ah, Meta optimiert das schon, es wird schon laufen, sondern ich habe dann tatsächlich die Nutzer einmal vorgefiltert und mache das dann mit der Lookalike Audience.
Ja, du könntest sogar noch weitergehen. Du könntest die Leute, die frisch beim Wettbewerb gekauft haben, ausschließen oder maximal krass targetieren, ne? Also auch das ist ja, fallen mir tolle und interessante Cases ein, die man eben machen kann. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, es gibt schon viele, es gibt unterschiedliche Lösungen im Marketing, sich Zielgruppen zu nähern. Ihr hättet halt die Kombination aus, ihr könnt Panel Marktforschungsdaten generieren, ihr habt Insights, die perspektivisch hinten raus wieder auch aktivierbar sind, und die Nutzer selber haben dem Thema auch zugestimmt und sind sozusagen so auch sind auch relevant, ne? Lass uns mal ein bisschen Use Case brainstormen. Also ich glaube, eins der spannendsten Punkte waren jetzt dieses Thema Top Funnel, was du gesagt hast. Also wo kommen meine Nutzer her? Aber viel spannender ist das Thema, wie du auch sagst, ne, wie die haben gekauft, wen gucken die sich eigentlich an, auf welcher Mediaseite treiben die sich eigentlich rum, um weiter dort Werbung zu betreiben, um dann sozusagen eher Upper Funnel oder Top Funnel eben genau weitere Leute mit reinzuspielen, was ein spannender Punkt ist, ne? Was seht ihr oder was wären so Social Media Insights, die ihr sehen würdet?
Ich sag mal, was wir vor allen Dingen sehen, ist ein Stück weit, wie das Produkt, also wie wird das wahrgenommen? Also ist das jetzt mehr ein impulsiver Kauf oder ist das was, wo sehr viele Reviews geguckt werden? Ist das eine gewisse Nische an Influencern, die da gefollowt wird? Also in der Regel kann man da schon relativ gut sehen. Also ich zum Beispiel gucke fast immer, wenn ich jetzt was Technisches kaufe, immer ein YouTube-Video irgendwie, wo das bewertet wird und dann gesagt wird, dass das gut oder schlecht sei. Also wir sehen sehr stark, was ist eigentlich die Motivation für den Kauf und wie ist so dieser Kaufprozess bei den Nutzern. Ich glaube, das ist auch was, wo Brands dann sagen können, okay, wir müssten eigentlich viel mehr Wert darauf legen, wie dieses Produkt am Ende bei Influencern ankommt, oder wir müssen bei diesen Influencern eigentlich mal das Produkt kostenlos rausschicken, weil deren Audience würde eigentlich perfekt zu uns passen.
Ja, weil x Leute davon schon konvertieren.
Genau, ich glaube, es gibt da viele low-hanging fruits, die man mit, ich sag mal, reinem AB-Testen einfach irgendwie nie findet. Sagt, ich schmeiß einfach mal eine Agentur 10.000 hin, 100.000 hin und guck dann mal. Da gibt es sicherlich auch einige Influencer, die gut konverten, aber die besten quasi vorzufiltern oder die besten Kategorien an Influencern dann zu sehen oder an Channels, die auch funktionieren, ist natürlich am besten,
ja. Was dazu kommt natürlich, also auch, ihr werdet ja nicht nur Advertiser haben, sondern auch Agenturen, wäre natürlich spannend, das mit so einzusetzen, weil ihr damit die Agentur natürlich die Möglichkeit haben, nochmal mehr ihren Agenturen zu helfen.
Absolut. Also wenn eine Agentur dann am Ende besser weiß, wenn ein Auftrag reinkommt, an welche Influencer könnte man das ausspielen, damit am Ende die Brand ja auch mehr davon hat, natürlich für die Agentur auch wiederum besser, wenn das dann mehr konvertiert. Ja. Also das Spiel lässt sich auch sehr gut von der anderen Seite spielen, sage ich mal, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, absolut.
Ja. Wenn man nochmal ins Thema Zielgruppen weiter allgemein reingeht, welche Möglichkeiten gibt es da? Das ist ein Punkt, der mich auch gerade massiv umtreibt. Was seht ihr da?
Was wir zusätzlich noch machen, was, ich sag mal, ein bisschen unerlässlich ist in der Industrie, ist, wir fragen einige Key Points vom Nutzer noch ab. Also das Alter, das Geschlecht, Zipcode, Adresse,
damit wir demografische Daten.
Ja. Genau, diese demografischen Daten direkt haben. Und das reichern wir dann an mit vor allen Dingen Interessen. Das ist, glaube ich, das, was wir auf der Browser History und YouTube und TikTok natürlich super gut sehen. Wofür interessiert sich der Nutzer? Über den Social Media Verlauf. Das dann gemerged mit den ganzen Demographic Daten geht deutlich tiefer als alles andere. Wie gesagt, wir haben so ungefähr 100.000 Datenpunkte pro Nutzer. Across allen den Kategorien, also Chrome, Search, YouTube, TikTok, Apple im Zweifel, installierte Apps, geöffnete Apps zum Beispiel, speichert Google auch. Also wir haben da eine enorme Dichte, auch von der wir dann am Ende sehr, sehr genau sehen können. Was sind auch Themen, die jetzt vielleicht ein Nutzer erst seit einem Monat spannend findet, oder was sind auch Themen, die schon seit einem Jahr irgendwie
der spannend Nutzer sind. Ja. Für was er sich interessiert oder sie sich interessiert. Ja.
Genau.
Ja. Und auf der anderen Seite ist es immer sozusagen der Punkt, was sind die Wettbewerber, wie werden die eigentlich angeguckt, weil vergleicht ein Kunde eigentlich mit den Wettbewerbern, die ich als Wettbewerber sehe, oder mit anderen, guckt er sich in der Session parallel x andere Produkte an, was ist es, also die Art und Weise der Daten sind immens. Und dann kommen wir zum Thema, was du eigentlich vorhin schon gesagt hast, David, Der Vorteil ist dann, ihr könnt sie wieder im Mobile, also im App-Umfeld durch euch, durch die E-Mails oder eben die Mobile-Ad-IDs wieder targetieren.
Ja.
Also wieder aktivierbar machen, was ja dann auch der spannende Punkt ist. Ja, dann sind natürlich eure Nutzergrößen gerade noch nicht groß genug. Skalierbarung ist damit der wichtigste Punkt, aber das ist ja auch sozusagen was zukünftig das Ziel ist.
Genau, da geht die Reise am Ende des Tages hin, dass man da dann in der Lage ist, auch die Nutzer nochmal anzusprechen. Direkt oder über Lookalike oder da dann zu AB-Testen, weil man dann schon mal eine vorselektierte Gruppe hat, mit der es einfacher ist. Genau.
Ja. Was, also ich habe ja schon jetzt mal die ein oder andere Intro gemacht und hatte immer das Gefühl, als ihr da miteinander gesprochen habt und auf beiden Seiten sozusagen verstanden wurde, was ist der Painpoint und was hättet ihr als Lösung, war immer da. Jetzt hast du hier vielleicht eine größere Audience, die zugehört hat. Was würdet ihr euch denn wünschen?
Das ist spannende Frage. Also ich glaube auf jeden Fall für uns, ich sag mal, was wir eigentlich immer hören, ist, die Daten sind super spannend in der Tiefe, in der sie dann vorliegen. Und es gibt sie so halt nicht. Sie sind sonst hinter den Walled Gardens und jetzt eigentlich das erste Mal verfügbar. Und was wir sehen, ist, dass natürlich einzelne Brands unterschiedliche Ideen haben, wo man das verwenden könnte. Also jeder sagt, das sind spannende Daten. Wie kann ich das nutzen? Ist dann so direkt die nächste Frage. Und da, ich glaube, es gibt ein paar Standard-Use Cases, die wir sehen mit, ne, User Journeys und so weiter. Aber auch einige, die dann deutlich spezifischer sind. Zum Beispiel Publisher oder so, die dann auch sagen, für mich wäre das eigentlich auch ganz spannend, zu sehen, was wird sonst so gelesen, was ist so die jeweilige View-Time oder die Dwell-Time auf irgendeiner anderen Seite, welche Themen sind auf Social Media bei gewissen Gruppen besonders stark vertreten. Ich glaube, diese Fülle von den Lösungen, die man da anbieten kann, ist manchmal so ein Stück weit überwältigend für uns. Ich glaube, was für uns dann spannend ist, ist so ein Stück weit zu verstehen, was wäre ein Use Case, der weniger beratungsmäßig jetzt aktuell spannend ist, sondern vor allen Dingen langfristig, sag ich mal, einer Brand helfen würde. Also langfristig zum Beispiel User Journeys anzugucken, langfristig zu wissen, welche Influencer gut funktionieren. So diese langfristigeren Cases, glaube ich, so ein bisschen rauszukristallisieren. Das ist vor allen Dingen das, wo wir viel auch mit Brands sprechen und daran arbeiten, ja.
Aber also die sollen einfach auf euch zukommen, erzählen, so, das war ein bisschen sozusagen der Hintergrund, wo melden die sich bei euch? Wir werden höchstwahrscheinlich dein Profil verlinken und dann einfach mal ein lockeres Gespräch mit euch zu haben, um rauszufinden, wo die Reise hingeht. Ist, was euch natürlich auch interessiert, sind Firmen, die euch Huckepack nehmen und natürlich auch nochmal mehr Nutzer bringen, weil das ja sozusagen dann wieder der Gegenwert ist, den ihr dann wieder zur Verfügung stellen könnt. Ne?
Absolut. Also wenn Firmen sagen, naja, ich finde das jetzt spannend, aber mir reichen die 500 Nutzer nicht, die dann in der Plattform sind, die zum Beispiel schon mal auf meiner Website waren, dann wäre das natürlich spannend, dass man dann da zum Beispiel in einem internen Newsletter oder so Nutzer, sage ich mal, darauf aufmerksam macht oder über Rabattierung oder sowas Nutzer dann incentiviert, das vielleicht eher dann nochmal zu machen, durch diesen Funnel einmal zu gehen und dann hat man die Daten quasi da auch von den Nutzern. Aber sonst ist tatsächlich mit Unternehmen zu sprechen, die einfach sagen, ja, wir haben da ein Problem im Sinne von die Offsite-Themen, die wir aktuell so sehen, haben wir einfach sehr, sehr schlichten Überblick. Das ist auf jeden Fall was, wo das eigentlich alles spannend für uns zu erfahren, was auf der, zum Beispiel auf Social Media, auf den Plattformen, auf sonstigen Websites, wenn man dann sagt, da müssten wir mehr bohren, da haben wir einen Case. Genau, da, das wäre für uns spannend, ja.
Zwei Fragen, die ich jedem Gast ja auch immer stelle, sind, was machst du privat noch mit Daten und welchen Filmtitel? Weil ich glaube, ich finde, das mal so ein bisschen so ein Intro zu machen, aber spannend, das wird mich nochmal interessieren. Am Ende bin ich da noch gar nicht so, ja, das fällt mir jetzt alles auf. Warum habt ihr euch denn eigentlich bei mir gemeldet? Ohne Phishing, nicht Phishing for Compliments, aber was war sozusagen der Hintergrund, um mal nachzufragen, warum hätte ich als oder könnte ich als Investor spannend gewesen sein?
Ja, ich glaube, natürlich haben wir, oder worauf wir uns eigentlich spezialisiert haben, als wir in den Fundraise gegangen sind, war vor allen Dingen, was sind Angels, die tatsächlich mit Daten arbeiten, beziehungsweise die Probleme auch von Brands verstehen, die jeden Tag, sag ich mal, in den Data-Teams. Und da bist du so ein Stück weit rausgestochen, natürlich aufgrund von der Erfahrung jetzt bei Falke, vorher bei Douglas, und dann auch die ganze, ich sag mal, die sonstige Laufbahn mit Beratung, mit Büchern etc. Also einfach von der Expertise, glaube ich. Von dem, was man sieht, wie mit Brands gearbeitet werden kann, was für Lösungen es am Markt gibt. Ich glaube, dieser Überblick gibt's seltener. Auch vor allen Dingen mit einzelnen Wechseln, sage ich mal, dass man nicht nur in einem Data-Team war, sondern in mehreren, ist, glaube ich, immer, wo man auch einfach mehr Lösungen sieht. Ganz klar. Und so haben wir auch unsere Runde am Ende des Tages strukturiert, dass wir da Leute jetzt an Bord haben, die in der Regel mit Data, entweder für Advertising, für E-Commerce oder für andere Cases super zurechtkommen. Ja.
Und am Ende war es ein LinkedIn-Nachricht, glaube ich, ne?
Genau, es war...
Es ging zügig, glaube ich.
Ein LinkedIn Cold Outreach mit hey, cool, was du so machst und machst du diese Tickets. Genau, und dann war es im ersten Call, war das dann auch was du, glaube ich, von allen, die bei uns eingestiegen sind, hast du es mit am schnellsten geblickt, wo die Reise bei uns hingeht und was
quasi
die
Position ist. Ich bin nach wie vor überzeugt, ja. Von daher mache ich auch gerne die Folge mit euch und hoffe, dass ich so ein bisschen unterstützen kann, auch ein bisschen egoistisch natürlich, um die Investments zu schützen. Aber ich glaube, ihr macht da auch schon einen guten Weg. Also ich würd mich ultra freuen, wenn hier Leute mit dabei sind, die meine Entscheidung kritisch überprüfen, die euch ein bisschen challengen, weil ich glaube, das ist die Herausforderung und die Situation, die wir brauchen. Wir sollten vielleicht mal in einem halben Jahr oder sowas nochmal miteinander sprechen. Vielleicht haben wir dann mit dem einen oder anderen Unternehmen mal einen Case gemacht, weil ich glaube, das kann schon die Richtung sein, die relevant ist. Von daher gehe ich den Weg gerne mit.
Ja. Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall. Also da glaube ich, also wir sind sehr glücklich und auch sehr glücklich mit den anderen Angels, die insgesamt an Bord sind, dass wir da auf jeden Fall Leute dabei haben. Zu den Fragen mit, was mache ich privat mit meinen Daten? Genau, die zwei anderen Fragen. Was mache ich privat mit meinen Daten? Zum einen natürlich auch unsere B2C-Solution nutzen, also die eigenen Daten sich anzuschauen, immer ein schlechtes Gefühl zu haben, wenn man sieht, es ist irgendwie ein Spike in den TikTok-Views oder in den YouTube-Views, weil man irgendwie zu viel am Handy war. Also das zum einen, auch die Daten löschen lassen natürlich bei Data Brokern. Das sind so die Dinge mit meinen eigenen Daten. Sonst ist bei uns in der Unternehmen ist immer der, vor allen Dingen von den Jungs, die technisch arbeiten, der GitHub-Graph, dass da möglichst viel committed wird, möglichst viel alles grün ist, sage ich mal. Das ist sowas, wo man immer hinterher ist, bei den eigenen Daten zu gucken, dass man dann möglichst schön die Charts ausfüllt. Sonst den Filmtitel oder Serientitel quasi für unser Data Business.
Oder für dich, wie du magst.
Ich würde so ein Stück weit sagen, tearing down Big Techs, Walled Gardens Brick by Brick. Genau, also wir sehen uns selber quasi als David Hasselhoff vielleicht von dem Data Space verfügbar zu machen. Das ist, glaube ich, so das Image, was man, glaube ich, da ganz gut nutzen kann.
Vielen, vielen Dank für die Folge.
Danke dir.